ganz alt. So alt, dass wir tatsächlich noch wie die alten Landy-Fahrer das eben kennen, noch mit dem Ersatzreifen vorne auf der Motorhaube drauf. Ne? Auf jeden Fall, die Menschen kennen das auch noch oder die richtigen Camper, so die ganz wilden. Wir haben halt da drin unter anderem unsere Wäsche gewaschen. Ne? Einfach in einen Beutel rein, ne? In irgendeine Einkaufstüte oder irgendwas. Ein bisschen Wasser rein, ein bisschen Waschpulver rein, dann schmeißt du das, hast es da reingeschmissen in den Ersatzreifen und natürlich über diese Straßen dann zu rubbeln und da durch den Busch, dann ist das halt wie eine Waschmaschine, ne? Also, ne, ich war natürlich erstmal so, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber das ist es, was richtig, richtig, richtig gute Freundschaft ausmacht, ne? Wenn die Leute dir sagen, ey, also so geht's gar nicht. Guck dir das bitte nochmal genauer an, was du hier eigentlich gerade fabrizierst. Und es geht um dein Leben, ne? So. Und die Gestaltung dessen, was du am Ende, worauf du zurückgucken wirst. So, und dann bin ich wirklich nach diesem Telefonat rausgehopst aus der Badewanne, in meinem Schaumkleid, ran an den Computer und habe sofort den nächstbesten Safari-Guiding-Kurs gebucht. Ich mache da was ganz Schönes. Irgendwie seit einem Jahr habe ich ein Unternehmen gegründet, das heißt Barefoot Business. Und zwar habe ich gesagt, so, ich möchte sehr gerne sehr viel mehr Botswana sehen, die erfolgreiche Unternehmen führen. Ich glaube halt ganz fest daran, dass Demokratien vor allem, ne, groß und stabil und stark bleiben, wenn die Menschen, die dort originär leben, die Wirtschaft eben dominieren. Und deshalb habe ich eine Kooperation gegründet, zusammen mit einem ganz großen Lodge-Anbieter. Und die haben gesagt, sie wollen gerne genau zu dieser Idee auch beitragen.
Moin, grüß Gott und hallo, liebe Offroad-Freunde, Safari-Fans und AbenteurerInnen. Ich begrüße euch zur 56. Folge eures Reisepodcasts Lenny und Leute. Und ich bin euer Rainer Schuler, alias die Landratte. Heute habe ich eine sehr interessante Frau, ja praktisch Self-Made Woman, und deren Lebensgeschichte für euch aus den Weiten der afrikanischen Landschaft beziehungsweise besser aus den Savannen von Botswana für euch ans Mikro gelockt. Meine heutige Gästin ist Maika Kretschmer aus Pollwitz, oberhalb von Magdeburg, die aber heute schon länger in Botswana lebt. Maika hat ihre Jugend im heimischen Urwald verbracht und ist später, der Liebe wegen, echte Kennerin einiger afrikanischer Länder und des Lebens dort geworden, aber sie war viele Jahre dort als Besucher unterwegs, auch wenn es teilweise monatelange Besuche waren. Um solche Traumreisen zu finanzieren, muss Mann oder eben Frau doch das Geld in der Heimat verdienen, das war so ihr Mindset, ne? Bis ein harter Aufprall sie wachrüttelte und sie beschloss, den ganzen Schritt zu wagen, auswandern nach Botswana. Dort gründete sie Misguided Safaris. Was Maike dazu gebracht hat, ihren Weg in voller Konsequenz zu Ende zu gehen, um dort zu leben, wo ihr Herz schon lange war, warum wir alle mal nach Botswana kommen sollten und warum gefördertes Unternehmertum vor Ort die allerbeste Entwicklungshilfe ist, das wird sie uns jetzt gleich selbst erzählen. Also Leute, holt euch jetzt doch mal wieder eine schöne Flasche Amarula aus dem Schrank. Macht es euch am Lagerfeuer bequem und genießt den Campfire Talk to Go. Denn das ist der Cremelikör aus den Früchten des Amarula bzw. Elefantenbaums. Und der wiederum prägt das Bild der afrikanischen Savanne wie keine andere Pflanze. Und so kommt ihr sicherlich schon von der ersten Minute an ins Träumen, wie sich eine solche Safari dort anfühlen mag. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Vergnügen mit der 56. Folge und mit Maika, der Miss von Guided Safaris im Okavango-Delta. 3, 2, 1, 0. Hallo, liebe Landy- und Leute-Fans. Ich begrüße euch jetzt erstmal zunächst, aber vor allem begrüße ich die Maika Kretschmer von der Miss Guided Safaris, von der Unternehmung Miss Guided Safaris, die ich über, auch bekannte Freunde oder wie auch immer kennengelernt habe. Und die habe ich heute hier eingeladen. Hallo Maika.
Ja, hallo lieber Rainer. Ich freue mich total, mit dir hier heute am virtuellen Ohr an Ohr sozusagen am Campfire zu sitzen. Und ja, auch hallo an alle, die da draußen uns zuhören dürfen.
Ja, wunderbar. Maika, ich habe dich, bewundere dich und deinen Auftritt bei Instagram und so. Also die Fotos sind wirklich beeindruckend. Da würde ich am liebsten gleich mit loslegen. Also ich bin schon ganz gespannt, was du uns heute erzählen willst. Aber mir ist es immer wichtig und ich glaube, den Zuhörern bringt es auch was, wenn man erstmal dort anfängt, wo du herkommst. Wo bist du aufgewachsen? Was hast du mal gedacht, was du mal werden willst und so weiter? Bitte fang da mal mit an, dass wir dich ein bisschen einordnen können.
Ja, ja, das ist eine ganz schöne Frage. Ich liebe diese Frage, weil ich im Grunde, heute lebe ich ja in Afrika, da kommen wir ja noch dazu, aber ich bin sozusagen im Afrika Deutschlands aufgewachsen, also wirklich im tiefsten Wald in der Wildnis zwischen Rehen und Hirschen und Wildschweinchen und Ameisenhügeln mit Baumbutzen bauen und so weiter in Sachsen-Anhalt. Okay. Also da, wo man immer sagt, das ist der dunkelste Teil Deutschlands. Da komme ich ursprünglich her und das ist für mich ganz schön, weil ich jetzt sozusagen wieder da angekommen bin. Ja, also zwar woanders, aber die Wildnis ist nach wie vor ganz, ganz tief in meinem Herzen und das hätte ich damals als Kind, als ich da durch die Wälder gestreift bin, auf jeden Fall nicht gedacht.
Aber schon von geträumt, oder? So ein bisschen Dschungel und so hat man dann ja, als Kind ist das ja alles viel größer und so, ist doch cool.
Also das ist eine ganz häufige Annahme, aber ich muss wirklich sagen, für mich gab es halt diese kleine Polly-Welt, also das Dörfchen, da wo ich herkomme, heißt Pollwitz, ne? Wir nennen das liebevoll Polly. Und meine Polly-Welt, das war halt meine Polly-Welt. Bis ich, weiß ich nicht, 21 war. Also ich bin dann auch zum Studium nach Hildesheim gegangen und so. Aber ich habe nie über Afrika oder die Wildnis oder sowas nachgedacht. Das kam so im Fernsehen. Mich haben noch nicht mal wahnsinnig so Reportagen interessiert. Okay. Weil ich kannte halt das, womit ich aufgewachsen bin. Und das war meine heile Wildnis und die habe ich sehr geliebt und auch sehr verteidigt, so irgendwie, muss ich sagen. Und dann bin ich aber das erste Mal eben mit 21 Jahren nach Afrika gefahren, weil der Mann, den ich damals sehr geliebt habe, der Eddie, Der ist so ein Afrika-Reisenudel und der hat gesagt, er überwintert immer in Afrika und ich kann doch dann mitkommen. Und dann habe ich okay. gedacht, ach na ja.
Da steigen wir gleich wieder ein. Ein bisschen noch Hildesheim. Wieso, was bist du, warum bist du nach Hildesheim gegangen?
Naja, Hildesheim war ich so als altes Landei. Ne? Ja. Ich hatte halt meine ganzen Freunde da zu Hause und ich wollte halt nicht so weit weg. Also so, dass man da irgendwie innerhalb von 2 Stunden mit dem Auto hinfahren kann, sodass ich an den Wochenenden nach Hause kann. Und deshalb habe ich mir in so einem Radius eben was gesucht und das war Hildesheim und ich habe in Hildesheim Pädagogik und Psychologie studiert. Ah, okay. Und irgendwie, ich hatte so verschiedene Zusagen, auch in Berlin und so. Berlin war mir damals in meiner Gedankenwelt alles viel zu groß, ne, mit 18 oder mit 18. Und da habe ich gedacht, ja, Hildesheim, okay, das ist super, da kann ich 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück, ist irgendwie noch in greifbarer Nähe, damit fühle ich mich wohl. Und das war für mich so erstmal der Sprung in die große, weite Welt.
Ne? Ja, und warum dieser Studiengang? Was hat dich da interessiert?
Ja, meine Eltern, die sind beide, die haben beide in einem Kinderheim, oder ja, meine Mutter betreibt heute ein Kinderhaus selber. Wir haben in einem Kinderheim gearbeitet und ich bin irgendwie mit den Kiddos da aufgewachsen. Alles so verhaltensbeeinträchtigte junge Menschen und schwierige Familien und so weiter. Und das war für mich irgendwie ganz naheliegend, da weiter dran zu bleiben. Und ich bin einfach so gestrickt. Ich glaube, ich komme da einfach nach meiner Mom und bin dann auch diesen Weg gegangen. Genau.
Klasse. Okay, und dann, wo hat sich dann beruflich hin verschlagen?
Genau, dann bin ich, mir wurde dann Hildesheim tatsächlich irgendwann zu klein.
Ja.
Und ich hätte es nicht gedacht, aber das kam alles eben durch diesen Mann, Eddie, der in Berlin lebte und mit dem ich dann, wie gesagt, in Afrika war, ich habe, glaube ich, 2 Jahre studiert, dann habe ich den kennengelernt bei der Expo 2000 damals. Meine Herren, das ist echt lange her. 25 Jahre ist es her. Ne? Ich bin heute 46. Naja, mehr als mein halbes Leben her. Wow. Und das ist echt verrückt, oh meine Güte. Naja, auf jeden Fall bin ich dann nach Berlin gegangen und habe dann hier halt mit Eddie auf dem Hausboot gewohnt. Und haben dann unsere Reisen gemacht, dann nach Afrika, aber auch in andere, also auch nach Asien und so. Aber in Afrika habe ich eben dann 2000, 2001 waren wir da 6 Monate lang unterwegs und da habe ich dann halt mein Herz verloren, ne? Da in der Wildnis.
Was hat Eddie so gemacht? War der Fotograf oder warum hat er das Reisen so ausgiebig machen können?
Naja, der ist in Südafrika aufgewachsen. Also ich glaube, weiß nicht, der wurde in Indien geboren, eine deutsche Familie in Indien geboren. Dann sind die nach Südafrika, der Papa, der hat irgendwie für Merck gearbeitet oder sowas. Und da waren die da, weiß ich nicht, bis er dann halt hier das Abitur machen sollte, halt in Deutschland, dann kamen die halt zurück. Also der hat seine ganze Kindheit da in Südafrika verbracht und die sind dann natürlich wahnsinnig viel gereist. Und klar, wenn man als Kind in so einer Umgebung aufwächst und auch sozialisiert wird, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es einen immer wieder dahin zieht, ne? Und das ist ja im Grunde das Pendant zu dem, wie ich eben Polly und die Wildnis hier verteidigt habe, ging das dann eben dort weiter für ihn. Und ja, genau, ich glaube, der ist jetzt auch mit seiner Familie, leben die mittlerweile in Mombasa oder Nairobi oder irgendwie sowas. Ja, genau.
Klasse.
Ja, ist der Virus bei mir gut hängen geblieben.
Okay. Und da habt ihr euch wirklich gleich mal längere Zeit nach Botswana abgesetzt, oder wie?
Na, wir sind 6 Monate unterwegs gewesen. Ja, wir sind sechs, also der ist, ne, wenn dann ist, also überwintern heißt halt überwintern. Und ich bin dann, also der war schon da und ich bin dann im Dezember dahin geflogen nach Kapstadt, weil da sein bester Freund gelebt hat mit seiner sambischen Frau. Ach, das ist herrlich gerade, so mich daran mal zu erinnern. Das mache ich ganz selten. Und genau, und dann sind wir eben von Kapstadt durch ganz Südafrika gefahren, dann nach Botswana rein, wo ich meine allererste Nacht in der Wildnis hatte, ganz frei, Wildcamping, ohne doppelten Boden, keine Zäune, nix. Und dann haben wir aber vor allem sehr viel Zeit, also 4 Monate bestimmt, in Sambia verbracht. Eben unter anderem bei der Familie von seinem besten, oder bei der Frau von seinem besten Freund. Und dann eben Eddie und ich, wir sind dann halt rumgedüst. Und naja, dafür bin ich dem halt ewig dankbar, ne? Von dem habe ich halt wahnsinnig viel gelernt, wie man sich im Busch verhält, wie das alles funktioniert, wie man GPS liest, wie man die Tiere liest und so weiter. Also, oder da kam das erstmalig so auf und da wurde der Grundstein so gelegt, ne? Auch eben selber zu fahren in der Wildnis und sich nicht da durch die Gegend karren zu lassen und so. Genau, ja.
Und kam da denn dann wieder Erinnerungen aus dem Wäldchen oder Wäldern und nach deiner Heimatstadt? Weil da hast du ja gesagt, das ist so, da hast du dich wohlgefühlt. Hast du dich da in der Wildnis genauso wohlgefühlt oder war das dann doch eher, oh Gott, hier sind ja nun mal auch mal Löwen oder sowas?
Nee, ich habe mich, also ehrlicherweise habe ich mich da, wo, also noch mehr, naja, ich kann jetzt nicht sagen zu Hause gefühlt, aber das fühlte sich ganz, ganz warm und vertraut und ehrlich und also das passte allen, ne? Es passte einfach zu mir. Es war wie eine Evolution. Es war wie eine Evolution und ich war nur neugierig. Also ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal Angst hatte. Überhaupt okay. Nicht. Habe ich bis heute nicht. Ja, ist schon spannend.
Aber da gab es noch eine besondere Nacht. Silvester, oder? Hattest du im Vorgespräch ja, darauf hingewiesen?
Ja, genau. Also die allererste Nacht, was ich gerade erwähnte, also meine erste Nacht in der Wildnis habe ich in Botswana verbracht. Und das war die Silvesternacht von 2000 auf 2001. Und wir juckelten da über, ich meine, damals waren die Straßen auch in Botswana noch völlig unterirdisch, ne? Also ein Schlagloch neben dem anderen. Und es dauerte alles ewig, da von A nach B zu kommen. Und ja, wir sind dann da halt, rumgedüst und haben dann irgendwann angehalten, hatten eine Flasche Shampoos aus Kapstadt mitgenommen, um uns die dann zu teilen. Und naja, gut, dann haben wir das Lager aufgeschlagen oder unser kleines Camp aufgeschlagen, so unseren, weiß ich nicht, einfach so ein Zelt, mit dem man halt hier an die Ostsee fährt oder sowas, ne? So ein ganz schrammeliges Ding, einfach oben auf den Landy draufgestellt und fertig, ne? Also so, das war unser Dachzelt, haha. Und naja, das war schon irgendwie ganz, ganz spannend, wie, naja, ich habe da oben eben rumgewerkelt und das Zelt aufgebaut und so. Und dann sah ich auf einmal so in der Ferne so Elefantenrücken. Wow, ne? Und Giraffenköpfe, die so rausguckten. Also ich hab echt gedacht, ich falle da gleich vom Sockel. Das war so fesselnd und so faszinierend, wunderschön. Ne? Die Sonne war gerade untergegangen, da hast du diesen wunderschönen roten Himmel und dann zogen, also wirklich wie im Kinderbuch. Es war wie im Kinderbuch. Und dann haben wir halt dann um 10 Uhr abends die Flasche Shampoos da aufgemacht und die, oder wollten sie aufmachen und die war in 1000 Scherben zersplittert. Okay. Und da war nichts mehr. Dann haben wir uns noch ins Bett gelegt und so, okay, alles klar, morgen ist ein neuer Tag und die Leute nennen das halt das neue Jahr. Okay, whatever. Also das war irgendwie ganz lustig. Ja, aber das war meine allererste Nacht in der Wildnis in Afrika. Das war toll.
Ja, und wenn die Maika was von Lendi erwähnt, dann ist das eine alte Serie gewesen, ne?
Ganz alt, so alt, dass wir tatsächlich noch wie die alten Lendi-Fahrer, das sie eben kennen, noch mit dem Ersatzreifen vorne auf der Motorhaube drauf. Ne? Frag mich jetzt nicht, welches Modell, da kennst du dich wahrscheinlich viel besser aus. Es war halt Eddies Auto und an dem wir übrigens auch jeden Tag irgendwie rumschrauben mussten. Ne? Also wirklich jeden Tag, 6 Monate lang. Also es war schon echt witzig. Auf jeden Fall, die Menschen kennen das auch noch oder die richtigen Camper, so die ganz wilden, wie wir es damals natürlich auch waren, wir haben halt da drin unter anderem unsere Wäsche gewaschen. Ne? Kennst du das? Ja, wahrscheinlich schon.
In einem Fass?
Nein, in einem Beutel einfach. Einfach in einem Beutel rein, ne? In irgendeine Einkaufstüte oder irgendwas. Ein bisschen Wasser rein, ein bisschen Waschpulver rein, dann schmeißt du das, oder wie ein Müllsack oder sowas, war halt besser, ne, wenn du mehr Klamotten hattest. Hast es da reingeschmissen in den Ersatzreifen und natürlich über diese Straßen dann zu huppeln und da durch den Busch, dann ist das halt wie eine Waschmaschine. Ne? Und dann hast du am Abend, haben wir einmal kurz die Klamotten ausgespült, dann waren die halt mit warmem Wasser, sonnenerhitzt, gewaschen, schön vorne auf der Motorhaube in dem Ersatzreifen und das war einfach... Also besser geht's nicht, ne?
Ja, schön.
Genau, ich glaube, wir haben in 6 Monaten nicht einmal irgendwie unsere Hände quasi nass oder schmutzig gemacht in unserer Dreckwäsche. Also ist das schon echt ganz cool. Ja, einer der vielen Tricks.
Ja, sehr schön. Ja, das war eine alte Serie. Ich habe es ja auf den Fotos gesehen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr müsst euch gedulden. Bei der Story werden diese Fotos, bei der erstbesten Story bei Insta werden die dann verarbeitet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Ja.
Nee, also ein wunderschönes Auto. Man merkt, ja, zweifarbig und so weiter, ist bestimmt ein tolles Erlebnis gewesen.
Wie das war dann? So... Ja. Na, ganz kurz nur noch, ne? Das war so krass. Ich meine, ne, einfach um auch mal irgendwie hier euch alle mitzunehmen. Ihr müsst euch das vorstellen, wir sind mit dieser alten Karre, ne? Wie gesagt, Eddie und Till, die haben da immer so dran rumgeschraubt. Und wir hatten aber nicht nur Eddie und Till dabei, sondern eben auch Mwenda und deren einjährigen Sohn. So, ne? Also wir standen dann da jeden Tag irgendwo in der Wildnis, in irgendwelchen Schlammlöchern. Wir sind auch in der Regenzeit losgefahren. Im Dezember, Januar regnet es halt auf der Südhalbkugel, ne? Auch im Februar und März noch. Also ihr könnt euch das nicht vorstellen. Auf jeden Fall saßen wir da zu fünft, also 4 Erwachsene und dieses Baby oder dieses Kleinkind da in diesem Auto. Und überall tropfte der Regen rein, weil die Karre natürlich nicht dicht war und so. Und wir hatten jeder eine so eine... Ich weiß nicht, also alle, die in Afrika unterwegs sind, die kennen das. Eine so eine schwarze Plastikkiste. Ich weiß gar nicht, wie groß die ist, so 60 mal 40 oder sowas. Ne? Jeder durfte eine Kiste mitnehmen, also für Hosen, also alle Klamotten. So, und dann haben wir zwischen diesen Kisten gesessen, plus Essen und Geschirr natürlich, so ein bisschen für Kochen im Busch und so. Und das war's dann. Dann wieder alle reingequetscht in die Karre, ne? Und dann tropfte das da alles überall durch. Es war wirklich ein Abenteuer damals noch. Nichts hier mit schönen Hilux-Fahren und so, ne? Ey, herrlich. Ich bin sehr glücklich darüber.
Ich wollte gerade sagen, umso mehr hat sich ja gepackt, ne? Das Afrika, das afrikanische Leben, wie auch immer.
Ja, ganz genau, tatsächlich. Und ich merke das auch heute noch, Rainer, ne? Dass ich manchmal so denke, so, oh ey, nee, diese neuen Autos zum Beispiel, ne, diese neuen Autos, das will doch keiner haben, weil man will sich doch wie auf Safari fühlen und nicht irgendwie in so hochpoliertem, mit großen Bildschirmen drin, riesen Navi-Systeme und so weiter, ne, und alles schicki. Und also ich muss echt sagen, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diese gute alte Zeit noch erleben durfte, wo man halt mit solchen Karren durch die Gegend gejuckelt ist. Ne? Also das war wirklich, wirklich toll. Ja, und es hat mich maßgeblich geprägt natürlich.
Genau, aber dann wart ihr irgendwann wieder zu Hause. Wie ging es denn da weiter dann mit dir?
Ja, das ist wirklich spannend, so in der Retrospektive. Also ich, genau, ich kam wieder, oder wir, ne, also ich kam zuerst wieder, der Eddie ein bisschen später. Und wir haben dann hier, ich habe dann halt irgendwie mein Studium hier beendet. Wir sind noch in andere Länder gereist und so, ne, also andere Kontinente. Aber Afrika blieb halt immer in meinem Herzen. Und dann bin ich quasi wirklich die nächsten, naja, 18 Jahre, 17 Jahre immer wieder nach Afrika zurückgekehrt, aber habe nichts damit gemacht in dem Sinne. Ne? Also ich war dann da im Urlaub, halt so mal 4 Wochen, mal 2 Monate, mal nur 3 Wochen und so. Und ich habe aber gemerkt, mich zieht es so sehr dahin. Aber ich hatte gar nicht das Mindset, dass man damit ja irgendwas tun könnte, was mein Leben dahin verlagert. Oder so bin ich halt nicht aufgewachsen mit so einer Art zu denken. Und genau, und dann hatte ich aber meinen ersten richtigen Job. Ich glaube, das war so 3 Jahre später, 3, 4 Jahre später, und habe dann da 2, 3 Jahre schon gearbeitet. Also ungefähr 7 Jahre später, würde ich sagen, sagte dann mein Chef: Frau Kretschmer, Sie sind gar nicht mehr so richtig tough unterwegs wie ein Navy SEAL. Mal davon abgesehen, dass ich überhaupt nicht wusste, was das bedeuten soll. Ne? Ich weiß, was ist denn ein Navy SEAL? Anyways. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, sie brauchen wieder die Energie, die sie hatten und so weiter. Sie müssen jetzt mal irgendwas tun. Dieses Afrika-Ding, ich kann das merken in ihrer Aura. Sie müssen dahin. Ich würde vorschlagen, sie nehmen sich mal ein halbes Jahr oder ein Jahr Auszeit und machen dort irgendwas. Das hat er mir angeboten, weil er gemerkt hat, ich bin nicht mehr so leistungsfähig. Ich brauche irgendwie einen Ausgleich und so. Hat er mir das vorgeschlagen? Das muss man sich mal vorstellen.
Oh,
Irrer
cool.
Typ, ne?
Ja, super.
Irrer Typ. Ist heute mein ganz lieber Freund und Mentor Jens. Damals war es halt Frau Kretschmer, ne? Also ein ganz, ganz anderes Verhältnis natürlich. Und dann bin ich tatsächlich 2009, direkt nach meinem 30. Geburtstag, nach Sambia gezogen. Für 1,5 Jahre oder sowas war ich da, glaube ich. Und habe da in einem Kinderhaus, also in so einem Waisenhaus, das haben wir da mit aufgebaut und eine Schule gebaut und, weiß ich nicht, Container aus Deutschland da irgendwie hin verschifft und Kinder da aus den Slums geholt und so. Also es war schon echt eine ganz schön krasse Ansage. Aber auch das, da habe ich halt gemerkt, das ist einfach meins. Das ist einfach, wer ich bin. Und da kam dann wieder dieses, ne, naja, diese Verbindung von Menschen, denen es halt nicht so gut geht oder die nicht die besten Umstände haben, mit denen irgendwie Zeit zu verbringen und denen die Welt bunter zu machen oder da zumindest dazu beizutragen, so gut ich kann. Und dann natürlich dieser unglaubliche Vibe, den man halt in den meisten oder in sehr, sehr vielen afrikanischen Ländern und Gegenden einfach hat. Und dann war ich in meinem Happy Place so. Genau. Und ja, genau, das war sozusagen die erste Etappe auf dem Weg dahin, wo ich heute bin. Und dann kam ich tatsächlich nach Deutschland zurück und habe dann wieder für eben Jens und seine Crew da gearbeitet. Also die hatten mittlerweile ein anderes Unternehmen und er wollte, dass ich dabei bin und so, ganz, ganz süß war das. Und dann habe ich das gemacht. Und
Worum
dann
ging
habe
es
ich
da?
da
Was habt ihr
einfach
gemacht?
weiter. Wir haben, ach, im ersten Schritt, also bevor ich nach Afrika gegangen bin oder in dieser Zeit, war ich Teil des Teams, die im Grunde den deutschen Postmarkt liberalisiert haben. Also das ist eine ganz andere Story, das würde alles viel zu weit führen. Aber da der Jens, das ist halt so ein kluger Mann, der hat halt eine Lücke im Postgesetz damals gefunden, wie man der Deutschen Post sozusagen Teile der Wertschöpfungskette abjagen kann. Und die hatten ja damals das Monopol und so. Und dann wissen wir alle, das hat sich dann verändert. Ne? Und er hat eben die Firma gegründet, die sozusagen diesen ganzen Prozess angeschoben hat. Und da war ich Teil davon. Und danach haben wir dann noch an, weiß ich nicht, so Personal-Matching-Plattform und ach, weiß ich nicht, also hat nicht alles so richtig abgehoben. Und dann ist er sehr schwer erkrankt und ich bin zu Groupon gegangen. Also Groupon kennen ja vielleicht auch viele noch, irgendwie diese Gutscheinplattform damals, die so völlig durchgedreht da waren.
Okay,
Und
nee,
für die
sagt
habe ich
mir
dann
nichts.
Sagt dir nichts, ne? Es
Nee.
ist auch nicht schlimm.
Ja, okay.
Also da konnte man einfach so Gutscheine kaufen und dann hast du halt, wenn du deine Frau eingeladen hast zum Essen, hast du halt bezahlt und sie nicht. Und die Idee war halt, dass man einfach Menschen,
Ach so, okay, ja.
das, Ja, genau, also so, ne? Also wie das Gutscheinheftchen, was es früher gab, halt nur in digital und mit höheren Rabatten und lauter so ein Krams. Naja, anyways, auf jeden Fall, da habe ich die Personalentwicklung dann geleitet und super corporate gearbeitet, also richtig hardcore, 16 Stunden am Tag und so. Und das habe ich 3 Jahre lang gemacht, dann ging die auch an die Börse, während ich noch da war. Also es kann man sich, kann man, ja, es war echt wild. Es war echt wild. Und genau, und dann in der Zeit bin ich auch irgendwie noch ein, zwei Mal in Afrika gewesen. Und dann, ganz, ganz spannend, war ich mit einem Mann liiert, 6 oder 7 Jahre. Mit dem bin ich nicht ein einziges Mal in Afrika gewesen. Also, der ist ein Amerikaner aus Los Angeles. Wir haben in Berlin zusammen gewohnt, wunderbare Beziehung, alles gut. Aber also da hatten wir halt kein Match so, ne? Und das
Okay.
habe ich irgendwann habe ich das gemerkt, dass mir da einfach wirklich richtig, richtig was fehlt. Diese wilde Maika, ne, die ich einfach bin und ne, die jetzt sich sehr, sehr, sehr viel stärker entfaltet hat in den letzten 7 Jahren, 8 Jahren, die fand damals nicht so statt auf diese Art und Weise. Und das merkt man oft gar nicht, wenn man da drin steckt. Aber irgendwann brach sich das so Bahn und ich merkte so, oh, was ist denn das hier? Und dann stand zur Disposition, dass wir nach Los Angeles ziehen, ne? Und dann habe ich, das werde ich nie vergessen, Rainer, das war krass. Da habe ich in der Badewanne gelegen, 2017, genau. Im Dezember 2017, zwischen Weihnachten und Neujahr, lag ich in der Badewanne und war am Telefon mit meiner besten Freundin und habe dann zu ihr gesagt, so, ey, du Süße, ne, ich weiß nicht, ob ich jetzt die 3 Peseten, die ich habe in das Afrika-Ding, was auch immer das ist, investieren soll oder ob ich jetzt da nach Los Angeles mitziehe, ne? Und dann hat die mich zusammengefaltet, Rainer, das kannst du dir nicht vorstellen. Dann hat sie, ich glaube, du spinnst. Was, du tickst ja wohl nicht mehr richtig. Das ist doch völlig logisch, dass du nach Afrika gehst. Was auch immer das dann ist, was du da genau machst. Was willst du denn in
Okay.
Los Angeles? Und so. Also, ne, ich war natürlich erstmal war ich so, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber das ist es, was richtig, richtig, richtig gute Freundschaft ausmacht. Ne? Wenn die
Ja,
Leute
klar.
dir sagen, ey, ich glaube, es hackt. Also so geht's gar nicht. Guck dir das bitte noch mal genauer an, was du hier eigentlich gerade fabrizierst. Und es geht um dein Leben, ne? So. Und die Gestaltung dessen, was du am Ende, worauf du zurückgucken wirst. So, und dann bin ich wirklich nach diesem Telefonat rausgehopst aus der Badewanne, in meinem Schaumkleid, ran an den Computer und habe sofort den nächstbesten Safari-Guiding-Kurs gebucht. Der ging dann irgendwie, weiß ich nicht, 3 Wochen später los oder 4 Wochen später oder sowas.
Wow.
Und dann, ja, das war wirklich krass.
Also
Also
eine
es war wie.
Ausbildung zum Guide in Afrika. Dann auch schon in welchem Land? Botswana dann.
Das war einfach Zufall, ne? Der nächstbeste Kurs, der anfing, fand in Botswana statt. Wenn der nächstbeste in Südafrika gewesen wäre oder in Kenia, dann wäre ich wahrscheinlich dahin gegangen. Aber ich bin halt in Botswana gelandet. Und ja, genau, und dann habe ich halt die Informationen nur noch vermittelt. Achtung, ich werde da jetzt erstmal für so einen Kurs, das waren damals nicht 4 oder 6 Wochen oder sowas, also gar nicht lang. Ich werde da jetzt erstmal hingehen und ich möchte jetzt so eine Ausbildung machen, weil was auch immer ich machen werde, irgendwer will irgendwann einen Schein von mir sehen, dass ich nicht nur hier irgendwie erzähle, was ich alles kann und über Afrika weiß und die Wildnis vor allem, sondern die Leute wollen halt ein Scheinchen sehen, ne? So, und
Aber was hast du denn in der Zwischenzeit, war das dann immer noch das Gleiche? Du hattest vorhin gesagt, da bist du dann irgendwann aber raus. Oder die sind dann an die Börse gegangen, da warst du noch da, so hast du es gesagt. Was hast du denn danach gemacht?
Danach, genau, ich bin dann da weggegangen, weil einfach die Dynamik mir zu. Also es war einfach nichts für mich, ne? Habe ich gemerkt, dass es einfach so hardcore kapitalistisch war, bin ich nicht mit klargekommen. Also gegen alle Widerstände wurde da alles durchgesetzt und so. Und das war dann einfach nicht mehr für mich und bin weggegangen und habe dann gesagt, okay, ich gucke wieder auf die Schiene, womit ich mich eigentlich schon beschäftigt habe während meines Studiums, nämlich interkulturelle Kompetenz. Und ich habe zum Beispiel meine Diplomarbeit habe ich über die interkulturelle Kompetenz. Kommunikation in deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen geschrieben.
Wow.
Ja, richtig. Ja, genau. Das war, weiß ich nicht, noch 2004 oder sowas. Und da war halt China gerade total im Kommen und ich wollte das eigentlich über Südafrika schreiben und dann war es aber so, oh nee, ist auch nicht so klug und ne, schreib's mal über China, meine Herren, das hat mich aber auch, also ist so gar nicht meins,
Ja.
ist ja auch in Ordnung. Auf jeden Fall bin ich dann in diese Schiene, in dieses Interessensgebiet zurückgekehrt, interkulturelle Kompetenz, und habe dann während dieser Zeit dann auch noch eine Ausbildung gemacht zum Business Coach und so weiter. Und habe die dann kombiniert und bin zu einer Firma gegangen, die sich genau darauf spezialisiert hat, interkulturelle Kompetenzentwicklung. Und ich war neugierig, einfach zu wissen, na, in was für einer Liga spiele ich denn eigentlich als Coach, als Trainer, als Personalentwickler. Weil klar, ich habe das dann sehr, sehr viele Jahre schon gemacht und war neugierig, ob ich ganz oben mitspielen kann. Und habe dann, und diese Firma hat halt Zugang gehabt zu den DAX-Unternehmen und so weiter. Das ist halt natürlich sehr viel schwieriger, wenn man da als Einzelperson irgendwie rein will. Und deswegen habe ich mit denen gearbeitet. Und da bin ich dann in der ganzen Weltgeschichte umhergetingelt. Also ne, für BMW, ThyssenKrupp, Mini, Fresenius, also you name it. Ja. Also alle großen DAX-Unternehmen hatte ich halt das große Vergnügen, die große Ehre, auch den Spaß natürlich, vor allem die C-Suite, wie man so schön nennt, zu trainieren, also ne, C-Level.
Ach so, okay.
Und, oberster Führungskreis. Ja, genau, oberster Führungskreis, genau, also Chief of whatever, so. Und war da halt ganz viel in New York, San Francisco, Chicago, weiß ich nicht, in ganz Europa irgendwie unterwegs und so. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel Spaß dabei gehabt und habe es echt geliebt. Aber irgendwann, nach einigen Jahren, habe ich dann gemerkt, dass einfach dieses System, in dem ich gearbeitet habe, nicht gesund für mich war. Also,
ja, klar.
Weißt du, da, ich bin halt irgendwie, weiß ich nicht, ich habe jeden Tag im Flieger gewesen oder in der Bahn oder im Mietauto, jeden Tag irgendwie neue Leute, für die du dich ja aufmachen musst, ne?
Ja, klar, klar.
Also, da musst du ja reinlassen, was bei denen los ist. Und das war dann
ständig Jetlag und so ein Kram ist ja Logo, ne? Du bist ja ständig.
Ja, genau. Und dann, genau, immer aus dem Rhythmus. Ich habe meine Freundin nicht mehr gesehen, ich habe meine Partnerschaft nicht mehr wirklich gestalten können. Also ich kam am Freitag nachts nach Hause, habe mich erstmal eine Stunde auf dem kalten Küchenboden gelegt in der Dunkelheit und habe nur geatmet, weißt du, während meine Freunde und mein Partner halt schon rausgegangen waren und zum Essen, zum Spielen, zum weiß ich nicht was, ne, so. Und Maika musste erstmal wieder ins Leben finden. Und dann, nahm das Ganze tatsächlich, ich habe die Einschläge halt immer schön ignoriert, ganz vorbildlich, wie man das macht, wenn man so zumarschiert auf so ein Burnout. Und genau das ist dann halt auch passiert. Also es gab einen Schlüsselmoment, das war ein Autounfall. Und ich bin halt auf dem Weg zum Flughafen gewesen. Ich sollte nach New York fliegen und hinten Koffer drin. Mein Partner hat mich gefahren und so. Und uns ist halt jemand hinten reingefahren und hat uns vorne auf ein anderes Auto draufgeschoben. An der Ampel hier, vor der Charité. Also wirklich exemplarischer konnte es wirklich nicht sein. Ne? Ja. Maika, hier ist jetzt die Notbremse. Und ich bin da halt nur wie eine Verrückte rausgehopst aus dem Auto und hab halt gesagt, nein, ich muss zum Flughafen, wir müssen ein Taxi rufen und so. Es war unmöglich, meinen Koffer da hinten rauszukriegen, so gequetscht war das Auto, ne? Aber wir beide waren halt zum Glück nicht wirklich verletzt. Anyways, long story short, dann bin ich in so einen sechs Monate richtig krass Hardcore-Burnout abmarschiert. Und der bahnte sich sozusagen dann mit der eine Stille von einem Moment auf den anderen, weil klar, ich musste mich natürlich ärztlich behandeln lassen, ich konnte nicht nach New York fliegen, mein Job war erstmal stillgelegt und so. Und dann brach das eben einfach auf und dann habe ich mir sofort, klar, ich bin damit ja vertraut, wie man damit umgeht, habe das x-fach bei anderen gesehen, habe mir mein Team zusammengestellt.
Wenn du Führungskräfte berätst, dann musst du, da wird es den einen oder anderen Fall ja gegeben haben und hast ihm bestimmt gesagt, ja, hättest du mal lieber so und so gemacht, ne? Oder?
Genau, als Coach. Genau. Ja, man ist ja ganz super schlau für andere Leute, ne? Aber wenn es an das eigene Verhalten geht, dann sieht es halt schon ein bisschen anders aus. Naja, auf jeden Fall habe ich dann sofort daran natürlich gearbeitet und habe dann in den letzten 2 Monaten, 2, 3 Monaten des gesamten Prozesses mich neu aufgestellt und mir überlegt, was ich denn jetzt eigentlich machen will. Also ich gehe auf die 40 zu und jetzt so, wie willst du weitermachen? Naja, und dann kam immer mehr eben dieses Afrika-Thema durch, was dann mit dem Badewannenabend und dem Schaumkleid endete. Und
Nochmal alles
dann war
abgewaschen in die Vergangenheit.
genau, und dann wurde
Sehr
sozusagen
schön.
der neue Weg irgendwie gebahnt,
Ja, die
frisch
Maike aus dem
gebadet.
jungen Brunnen entstiegen und los ging's.
Ja, danke für dieses schöne Bild. Ja, super schön, Rainer. Ja, genau so.
Ja, schön.
Und das ist, ja, und da läutete sich, also da, das war eigentlich die Wende, ohne dass ich es als solche hätte benennen können. Ja.
Okay, also noch kein wirklich langer Plan dahinter, aber jetzt erstmal genau die Kehrtwendung hinlegen und machen, oder?
Du, ich habe gar nicht, also ich bis heute, die Leute sagen ja immer so, okay, was war dann der Punkt, an dem du gesagt hast, du wanderst jetzt aus? Den gab es für mich bis heute nicht. Also das ist ein ganz, ganz, ganz organischer Prozess gewesen, wo einfach immer mehr innere Klarheit so entstanden ist. Also es war sofort klar, ich habe quasi von meiner Freundin Anja, die da eben mich da zusammengefaltet hat, das war wie eine Erlaubnis, glaube ich, im Nachhinein. Es war wie eine Erlaubnis, dem jetzt nachzugehen, weil das natürlich total, ist schon ziemlich unkonventionell, ne? So, also zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall war es das noch. Das ist ja jetzt mittlerweile 8 Jahre her. Jetzt ist das ja wirklich kein Hexenwerk mehr. Machen das wirklich viele Frauen, die sich da ausbilden lassen. Und ich wusste ja auch nicht, wo das hinführt. Also keine Ahnung. Ich habe mich ja dann nicht sofort von meinem Partner getrennt und meine ganzen Sachen verkauft oder sowas, ne? Sondern ich bin da einfach hingefahren, wie in Urlaub halt. So, und dann habe ich aber in Woche 1 habe ich gemerkt, oh, das Leben hat was anderes mit mir vor.
Okay.
Und da wurde sehr, sehr, sehr schnell klar, das hier ist mein Ort. Ich will hier sein in dieser Wildnis. Ich will das machen. Ich will mit den Tieren sein. Ich will mit Menschen sein, die das so wertschätzen, die das einfach lieben, die da jeden Käfer angucken und jeden Grashalm identifizieren wollen und so. Und natürlich auch die großen Tiere. Und so kristallisierte sich dann über die nächsten Monate im Grunde heraus, okay, Afrika, hier, ich komme, ich bin da,
Okay.
ich gehe hier nicht mehr weg. So, und dann kam ich tatsächlich, weiß
Also
nicht, vier,
einfach so in dieser ersten
ja.
Woche oder gab es wirklich auch schon wieder weitere Schlüsselmomente oder einfach nur die Eindrücke im Allgemeinen?
Es war. Also, weißt du, du hast mir vorhin gesagt, im kurzen Vorgespräch, dass du 30 Jahre mit deiner Frau verheiratet bist, ne? Und 36 Jahre zusammen. Da gibt es ja ein Inner Knowing, ne? So hat das ja mal Glennon Doyle, glaube ich, beschrieben. Also ein inneres Wissen.
Okay.
Also es ist so, okay, alles klar, die ist es. Also
Ja,
ich hoffe auf
genau.
jeden Fall für dich, dass es sowas gab. Ja, oh Gott, was habe ich jetzt getan? Na gut, wir sitzen ja hier alleine am Feuer, ne?
Hört keiner zu. Immer
Hört ja
raus
keiner
damit.
zu. Ja, also. Na, dieser Moment von Wissen, innerem Wissen. Und das hatte ich so klar in meinem ganzen Leben noch nicht. Es war sofort, ich wusste, mein damaliger Partner kommt nach Botswana, um mich da wieder abzuholen. Und wir machen halt irgendwie noch eine 2-wöchige Safari. Und ich wusste, der wird mit einem Ring kommen. Also ich habe das einfach innerlich gewusst. Ne? Ich habe nicht vorher den Ring gesehen irgendwo, aber ich wusste, ich habe das gespürt. Ich wusste, der
Ja,
kommt mit dem Ring, während ich in Woche
weibliche
1,
Intuition, würde ich mal sagen.
ja. Und natürlich Vorgeschichte so,
Ja,
ne?
okay, klar.
Also klar. Und da habe ich gedacht, so, ey, du bist zu spät. Du bist einfach zu spät, ne? Und deswegen meine ich, Vorgeschichte ist schon wichtig, das auch in Betracht zu oder zu berücksichtigen bei so einer Aussage. Aber ich wusste in Woche 1, ey, der kommt mit dem Ring, und ich wusste in Woche 1, und ich werde ihn nicht annehmen. Ich will hier sein. Und ich werde nicht nach Los Angeles ziehen. Ich will auch nicht weiter in Berlin leben, jeden Tag. Mein Leben wird anders aussehen, wie auch immer das ist, aber hier passiert was. So. Und genauso
Wow.
kam es dann auch. Ja, genauso kam es. Und ja, dann habe ich ihm gesagt, du, also ist nicht mehr, geht nicht mehr, ich muss es anders machen. Ich muss es anders, ich entscheide mich für mein eigenes Leben. Und
Oh,
bin dann
bemerkenswert.
halt, ja, es war schon ziemlich hart, also für ihn härter als für mich, definitiv. Aber klar, ich bin dann halt irgendwie, wir sind dann 2 Wochen getrennt auf diese Urlaubsreise gegangen, ne? Weil also ich wusste ja da auch noch nicht, wie, was und wo. Ich habe gesagt, ich brauche erstmal hier ein bisschen Abstand auch von dieser ganzen Lernerei und der Wildnis. Und ich wollte mal spüren, wie das ist, wenn ich halt nicht immerzu in dem Element bin, was ja auch Urlaubsfeeling ist, ne? Ich meine, ich habe da so viel gelernt wie noch nie in meinem ganzen Leben in so kurzer Zeit, aber trotzdem ist es ja eine erstmal vom alltäglichen Leben entkoppeltes Setting, so, ne? Und das wollte ich halt ergründen in diesen 2 Wochen, an denen wir dann getrennt unterwegs waren. Habe ich gedacht, so, okay, Maike, jetzt musst du noch mal irgendwie mit etwas klarerem Kopf hier das angucken. Und dann war klar, dann bin ich nach Berlin zurückgefahren und bin aus unserer Wohnung ausgezogen, habe mein Zeug verkauft und meine Freunde gesehen und gesagt, ey Leute, ich bin mal wieder weg, ne?
Oh
Und dann ging es,
Gott.
ja, dann ging es weit, ja, es war
Wow.
krass, es war echt krass, aber es war irgendwie für alle irgendwie logisch. Also meine liebsten Menschen, das war, als ob die das schon wussten, bevor ich es wusste, dass es irgendwann kommt. Wow,
Ja, weil du
ja.
wahrscheinlich auch davon berichtet hast oder wenn du wiedergekommen bist, ne, aus Afrika, was das mit dir gemacht hatte. Auch dein Chef hatte ja bemerkt, du musst da mal wieder hin, für längere Zeit, um Energie zu tanken und so weiter. Man beurteilt die Leute ja vor allem an ihren Handlungen. Und du hast dich danach halt so dargestellt, wie auch immer, ja, dass man gemerkt hat, das tut dir gut, ja.
Also das ist wirklich, und ich danke dir gerade sehr, Rainer, dass, ja, dass ich gerade mal dahin reisen kann in diese Zeit. Das finde ich sehr, sehr schön.
Klasse.
Ja, toll, danke. Das ist ein Geschenk.
Gut. Und
Ja,
dann?
dann ging es, genau, wie ging der Krimi weiter? Oh
Wie geht
Gott.
es mir? Weil letztendlich ist ja so, du hast jetzt praktisch einen neuen Beruf, ein neues Tätigkeitsfeld, Wissen aufgebaut,
Ja.
aber noch, das ist ja noch lange kein Business in dem Sinne, oder?
Ja, genau. Und ich habe natürlich also Wissen aufgebaut. Ich habe es erstmal reingeschüttet in mein Oberstübchen, ne? Also das ist ja das, was passiert bei solchen Guiding-Kursen. Dann heißt es, danach kommt die angewandte Wissenschaft, ja. Und klar, ich hatte halt viel Erfahrung im Busch alleine unterwegs zu sein. Also alleine, damit meine ich eben selber fahren. Das hatte ich ja in den Jahren davor gemacht in Namibia, in Simbabwe, in Sambia, in Botswana und so. Also das war mir jetzt nicht fremd. Ich kannte natürlich viele Sachen, nicht nur geografisch, sondern auch Tierwelt und Vogelwelt und so weiter. Aber ja, dann wurde halt klar, okay, Maika, jetzt üben, 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 ne? Und Praxis gewinnen und überhaupt erstmal eine Idee zu entwickeln, ja, was will ich denn jetzt damit machen?
Genau. Letztendlich, die Ausbildung ist ja das eine, ob man dann aber auch da angestellt wird, ist ja was ganz anderes, oder?
Naja, und angestellt, ich wusste ja überhaupt gar nicht, was, ich wusste noch nicht mal, stell dir mal vor, ich wusste noch nicht mal, ich hatte keine Ahnung von der Safari-Industrie, keine Ahnung von der Tourismusindustrie, ich wusste noch nicht mal, dass es Lodges gibt. Ich wusste noch nicht mal, dass es mobile Safaris gibt. Ich hatte keine Ahnung. Alles, was ich wusste, war, dass, wie ich halt immer unterwegs war, primär halt mit Eddie. Und das war halt, na, selber fahren und Dachzelt irgendwie, ne? Oder Zeltchen irgendwo einfach aufstellen in der Wildnis.
Ja,
Das
verstehe.
war meine Welt. Den Rest kannte ich nicht. Wir sind da nie in irgendeine teure Lodge gefahren oder sowas. Ich kannte das alles nicht. Wusste nicht, dass es sowas gibt. Naja, so auf jeden Fall. Also wirklich, da kam das Dorfmädchen wieder raus, weißt du
ist jetzt
so.
vielleicht der falsche Begriff, kaltes Wasser, aber das war ja dann ja wirklich kaltes Wasser, ne? Mitten in Afrika, wo
Total.
du reingesprungen bist.
Ja. Ich bin da einfach, und auch da wieder, ne, ich hatte nicht den Eindruck zu springen. Ich habe den Eindruck, jetzt wo du das so sagst, ne, merke ich, na, ich bin halt einfach gegangen und dann wird das Wasser halt einfach ein bisschen tiefer. Und dann merkt man mal, hupsi, hier geht es mal ein bisschen weiter runter und dann knickt man mal kurz weg und dann hupsi, bis zum Hals weg. Und dann schwimmst du halt und dann merkst du, eine kleine Sandbank kommt und dann merkst, weißt du, so ist das eher, so fühlt sich das eher für mich an.
Ja, klar.
Und das ist halt wirklich ein Prozess gewesen. Dann irgendwann kam so die, naja, was mache ich denn jetzt mit meiner ganzen Coaching- und Training-Idee? Ne? Ich hatte dann mir überlegt, ich mache so Coaching-Safaris und so. Ja, Ne? Und dann habe ich gemerkt, so, ich will das gar nicht mehr, ich will dieses Thema Coaching überhaupt nicht mehr anfassen, schon gar nicht in der Wildnis. Ne? Das macht die Natur alles von ganz alleine. Ich muss da nichts extra noch tun dafür. Ich bin mega gut ausgebildet, ich habe mega viel Erfahrung. Wenn bei den Leuten Dinge hochkommen, na, dann gibt es halt, wie bei uns jetzt hier, ein Lagerfeuergespräch oder ich fahre halt bei denen mal im Auto mit und man quatscht und man löst vielleicht ein paar Dinge auf oder manchmal brauchen sie auch nur einen Kanal. Ja, aber klar. Die Natur bringt es alles raus. Und zwar nicht hier ein monokultureller Kiefernwald. Ja? Also ich will jetzt hier gar nichts sagen, ich bin ja froh, dass wir überhaupt noch Bäume haben, aber das ist halt was anderes, wenn man da an einem Baum sich anlehnt, an dem sich gerade vor einer halben Stunde ein Elefant geschubbelt hat. Ne? Oder man lehnt an einem Baum, zu dem gerade ein Elefant hinkommt, um sich daran zu schubbeln. Und da, ne? Oder Löwen direkt am Auto vorbeilaufen. Oder Leoparden durchs Camp laufen in der Nacht. Oder Hyänen am Zelt schnuppern, während man schläft. Das ist halt was anderes. Das ist so existenziell und das ist so kraftvoll. Und ne, wenn man da mit also tatsächlich eins wird von dieser Natur. Man merkt, wie man nicht superior ist. Man merkt, nee, da kommt jetzt nicht einfach hier, kann ich das Licht anschalten und dann ist alles wieder gut. So, ne? Also das ist halt, das ist per se gut. Und man, die alle, die mit mir unterwegs sind, sagen, das ist ja krass, das ist ja so friedlich und das ist ja so, naja, vor allem friedlich, ne? Friedlich und authentisch und entspannend und das hätten sie vorher nie gedacht. Sie hätten gedacht, dass die Tiere da alle wild sind. Also die sind natürlich alle, laufen alle wild rum, aber die greifen einen ja nicht einfach an. Und das zu erleben, also nicht nur zu verstehen und zu hören und zu sehen, sondern wirklich das ins ganze System aufnehmen zu können, wie eigentlich diese Welt dort funktioniert und dass wir Teil davon sind. Wir sind ja Teil davon originär. Wir sind Spezies, die daraus hervorgegangen ist. Und,
das wolltest du ja dann Menschen zugänglich machen. Aber der Schritt fehlt jetzt noch, Maika. Wie bist du jetzt auf die Idee gekommen, daraus jetzt ein solches Erlebnis anzubieten oder Erlebnisse anzubieten, oder? Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, Rainer. Ich habe einfach alles weggestrichen. Ich habe einfach weggestrichen Dinge, was da nicht hingehört, meiner Meinung nach. Ne? Also, oder was schon da ist. Ne? So, also ich habe alles rausgestrichen, was ich vorher in mich reingepackt habe. Und ich habe gesagt, okay, was ist denn das, was ich, Maika, aus Polly am allerliebsten Tour. Wie will ich mein Leben gestalten? Und das ist, ich will einfach nur im Busch rumfahren und da mein Zelt in der Wildnis aufschlagen und zwar nicht irgendwo in einem eingezäunten Gebiet, sondern in Botswana, weil da kann man wild campen und in manchen anderen Regionen Afrikas auch. Da will ich sein einfach und wer Bock hat, kommt mit und Wer was anderes sucht, der muss was anderes machen.
Ja. So. Vielleicht dann noch ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Also Botswana ist ja wirklich im südlicheren Teil des afrikanischen Kontinentes, neben Namibia. Ja. Und da gibt es ja eine wahnsinnig lange, schnurgerade Grenze zwischen den beiden Staaten. Und im oberen Bereich von Botswana ist das sogenannte Okavango-Delta, dass man mal so eine grobe Vorstellung hat. Und ich glaube, da oben wohnst du auch, oder?
Also das Okavango-Delta ist das größte Binnendelta der Welt. Das heißt, die Flüsse, die da zusammenfließen, die aus dem angolanischen Hochland kommen, die fließen nicht zum Meer, sondern die fließen ins Landesinnere und verbreiten sich da, das sieht aus, wenn ihr euch Satellitenbilder anguckt, Leute, gebt mal Okavango-Delta ein, das sieht aus wie ein Arm mit einer Hand unten dran. Und das heißt, der Fluss, der aus dem Norden kommt, der kommt aus Angola, fließt durch den Caprivi-Streifen, der eben noch ein Zipfel von Namibia ist, ganz im Norden von Botswana, da fließt er durch. Und dann spreizt er sich so auf. Und das hat natürlich was mit geologischen Formationen zu tun und mit Erdbeben, unterirdischen und den Kalahari-Becken und. Ne? Das wäre jetzt irgendwie eine Geologiestunde.
Ja, genau.
Aber dann splittet sich das so auf. Und dieses Wasser, Das sind antizyklische Wasserbewegungen. Also in der Regenzeit ist das Okavango-Delta trocken, sage ich mal in Anführungsstrichen. Also die Flüsse und Kanäle sind dann trocken. Und die ganzen Wasserlöcher, die sind voll von Regenwasser. Und wenn das Wasser aus dem angolanischen Hochland 6 Monate braucht es, bis es im Okavango-Delta angekommen ist. Das heißt, es ist in Botswana dann der Winter und die Trockenzeit. Dann füllen sich diese Flüsse und Kanäle. Mhm. Also das kreiert halt ein unfassbares Ökosystem oder unfassbare Ökosysteme, die zu einem Tierreichtum führen, wie man den also wirklich in ganz, 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 ganz wenigen Orten der Welt noch findet. Und deshalb, das ist einfach unfassbar. Die Vogelwelt dort, Rainer, du flippst aus, ne? Die Tierwelt, die Populationsdichte, das ist einfach der absolute Wahnsinn. Ja, da lebe ich.
Genau, da oben lebst du. Und genau, wir könnten jetzt hier wirklich wahrscheinlich stundenlang drüber reden. Auf jeden Fall möchte ich darauf hinweisen, dass du dazu auch schöne Videos bei Insta eingestellt hast als Beiträge, wie dann die Flut auch kommt, ne? Also, dass du morgens dich schon aufmachst, andere auch, also die wollen da mal gucken, es müsste jetzt langsam Wasser kommen und wie das dann diese Steppe, sage ich jetzt mal so, aus meiner Sicht Steppe, dann plötzlich durchflutet wird und alles fängt wieder an zu leben. Da gibt es aber wahrscheinlich im Fernsehen und YouTube verschiedene Dokumentationen drüber, aber schon beeindruckend, wirklich.
Das ist wirklich, also das kannst du denn, das ist wie ein Wunder. Das ist wie ein Wunder, auch für Menschen, die da schon immer leben, für Menschen, die da hingezogen sind wie ich. Das ist unfassbar, wenn auf einmal ein ganzes, riesiges, riesiges Stück Land zum Leben, also es lebt ja sonst auch, ne? Aber dann auf einmal sprießen da, wo wir gestern noch durch Staub gelaufen sind und Elefanten irgendwie Wasser gesucht haben, naja, vor meinem Haus, 60 Meter von meinem Haus, fließt einer dieser Flüsse und der hat sich jetzt gerade gefüllt, bevor ich abgeflogen bin nach Deutschland, ich bin jetzt gerade in Deutschland, hat er sich mit Wasser gefüllt, ne? Und ich habe das gar nicht erwartet, dass das Wasser so schnell da ist. Und dann ich kam da an eines Morgens und ich habe völlig die Sprache verloren, es war wunderschön. Und irgendwie ein paar Tage vorher waren da halt Elefanten, die nach Wasser schon gesucht haben. Das heißt, ich kann von meinem Haus aus manchmal, wenn ich Glück habe, Elefanten sehen. Das ist unfassbar. Ja. Also, man muss es sehen, man muss es einfach sehen.
Und vielleicht, das wollte ich vorhin, also, wie kommt man denn dahin? Das heißt, du hast dich dann ja nicht nur als Guide ausbilden lassen, du hast da ja mehr draus gemacht. Was ist da passiert? Was hast du alles aufgebaut bei dir?
Ja, ich habe dann... genau, also es stand sozusagen fest endlich, was ich machen will, nämlich genau das, was ich schon immer gemacht habe und habe alles weggestrichen, was überflüssig ist und habe dann gesagt, okay, Menschen können mitkommen. Wie mache ich das jetzt? Ne? Weil ich muss ja irgendwo, von muss ich ja leben und habe dann rausgefunden, aha, man muss dann auch in Botswana ein Unternehmen gründen, man muss dann Lizenzen beantragen, man braucht eine Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung und da bin ich durch diesen ganzen wunderschönen bürokratischen Dschungel da gegangen, also es ist wirklich kein Spaziergang und habe Misguided Safaris gegründet, ne? Also das ist mein Safari-Unternehmen, das ist so krass irgendwie jedes Mal für mich wieder, wenn ich das sage. Das ist mein Safari-Unternehmen in Botswana und das ist auch das einzige Safari-Unternehmen, wo man sowas machen kann. Also geführte Touren zum selber fahren. Ne? Weil klar, ich will ja, dass die Menschen das erleben können, was mich so begeistert. Ich will denen ja nicht irgendwas verkaufen, hier eine Reiseagentur sein oder sowas, ne? Wo ich sage, ja, mach mal da irgendwie was auch immer. Sondern ich will ja diese großen Augen sehen, wenn ich denen zeige, wie fährt man denn durch tiefen Sand? Wie buddelt man sich wieder aus? Wie fährt man durch Flüsse? Wie fährt man selber ran an diese großen Elefantenherden? Wie verhält man sich, wenn Löwen an das Auto rankommen? Das passiert ja alles, ne?
Ja, ja, klar.
Wie macht man da selber das Campfire, ne? In der Wildnis? Worauf muss man achten, damit da die Tiere sich nicht verletzen, wenn man abfährt? Und da ist noch irgendwie heiße Glut irgendwo, ne? Das muss man halt alles beachten. Und dann tingeln wir da halt rum und ich zeige den Menschen, wie man das macht. Und dann fahren wir durch Zebraherden und an Giraffen ran und gucken Hippos und was da alles so rumkreucht und fleucht. Ne?
Ja. Genau. Also logischerweise, wie immer, werde ich das auch verlinken, Maika, ist ja klar. Aber Misguided Safari, okay, das, was gemacht wird, hast du jetzt erklärt, oder worauf man sich dann einlassen muss, sozusagen, muss man es ja sagen. Ne? Aber wie kommt man zu dir hin? Muss man, bringt man ein Auto mit? Oder ist es eine Flugreise, die du dann in eine Fahrreise umwandelst?
Ja, also das, ich habe halt 5 Touren entwickelt, Rainer, ne? Wo ich sage, das sind so die Highlights oder meine Highlights, die ich mit den Menschen teilen möchte. Weil,
okay, the Big Five also, sozusagen.
Also, siehst du, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, also, ja. Also das sind, die haben andere Namen natürlich, ne? Die haben so richtig fetzige Namen, könnt ihr dann alles angucken. Aber genau, die sind dann, haben dann unterschiedliches, ich würde mal sagen, Luxusniveau. Ne? Also es gibt halt eine Tour, die Wildschall-Tour, da kannst du da machen, da gehen wir nur campen, das ist halt total wild. Entschuldigung, das ist total wild. Dann gibt es eine Tour, die habe ich Bushbandit genannt. Und die Bushbandit-Tour, das ist so ein Mix aus Wildcamping und Lodging, also wo wir dann halt auch nochmal in eine Lodge gehen, wo man sich dann halt auch mal so zurück und in weiße Bettlaken werfen kann. Ne? Wo wir Quadbike fahren gehen, auf den Salzfang, das musst du dir mal reinziehen, dann schlafen wir da unter den Sternen, einfach nur in so einer muckeligen Bedroll, Feuerchen an, Sternenhimmel, wie man den, also hier noch nie gesehen hat natürlich, und besuchen dann die Erdmännchenfamilie, wenn man Glück hat, krabbeln die einem auf den Kopf, also die Leute lieben das einfach, weil ich bin da halt so wie ich jetzt hier rede, ne, bin ich halt da auch, also ich ziehe mir da keine Khaki-Klamotten und Zipperhosen an, ich tüdel da in bunten Kleidern durch die Gegend, und wenn ich Bock habe, mit roten Nägeln und Lippenstift, immer, also auf jeden Fall immer zerzaust im Haar, das ist irgendwie obligatorisch, und barfuß.
Ja, genau. Head on, shoes off.
So. Ja, genau, head on, shoes off. Also das ist wirklich das Motto, und das sagt halt auch irgendwie ganz viel. Ne? Also klar, Hütchen ist wichtig und Schuhe aus, dann fühlst du, was da Sache ist. Und naja, es ist halt alles sehr, sehr aktiv, und die Leute lernen da was. Ganz viele Leute sagen, oh, ich habe das noch nie gemacht und das noch nie und das noch nie. Ich meine, wir fliegen da, das Rainer, du musst kommen und das erleben. Wir fliegen da über das Okavango-Delta in einem offenen Helikopter. Und dann landen wir auf einer Mini-Insel und machen dann einen kleinen Gin-and-Tonic-Stopp zum Beispiel. Ne? Also lauter solche Sachen, die halt einfach...
Aber sind Fahrzeuge, stehen aber auch vor Ort parat?
Ach so, ja, die Autos, ja genau, die Autos habe ich schon wieder vergessen. Genau, also die Touren, die sind komplett von A bis Z, das ist alles drin. Also Auto, außer der internationale Flug dorthin. Den müssen meine Gäste sich selber organisieren, weil da hat jeder unterschiedliche Präferenzen, will ich nicht involviert sein. Aber sonst ist halt alles drin. Also Autos, Benzin, Versicherung, Funkgeräte, das Fahrtraining. Ich mache mit den Leuten Fahrtraining und ein Funktraining, ne, weil ich bin die ganze Zeit ja mit Funk über Funk mit denen verbunden. Wir machen natürlich irgendwie alles Essen, Getränke, außer Alkohol natürlich. Ne. Aber sonst alle Aktivitäten, alles ist drin. Ne. Und dann gibt es halt keine noch versteckten Kosten oder irgendwie so einen Quatsch, ne? Das will ich alles nicht haben, weil, naja, die Menschen sollen halt frei sein, ihren freien Geist haben und nicht noch denken, oh Gott, ja, morgen gehen wir Mokoro fahren, traditionelles Einbaum, was kostet denn das jetzt noch wieder on top, ne? Okay. Nee. Alles drin und fertig ist die Maus.
Genau. Und das sagt jetzt nicht nur die Maika so einfach dahin, weil es ihr Business ist, sondern ich habe das auch festgestellt, es war alles mit 5 Sternen bewertet bei dir, alle Rezensionen. Also top. Ne? Also du machst einen wirklich sehr, sehr neugierig darauf. Wunderbar. Und da ist mir auch noch eine Sache, es sind ja Toyota, ne?
Also Autos. Genau, wir fahren mit Toyota, ja. Ja, genau.
Und da ist mir noch ein guter Spruch gekommen. Prado ist so das Modell, ne?
Das Auto, das ich fahre, ja, ja, genau.
Genau, Prado statt Prada. Ne? Das muss man sich dann auch mal.
Das finde ich ja geil, Rainer, schreibe ich mir sofort auf. Prado statt, ne? Prada.
Also, mega. Nicht, nee, also das habe ich auch gemerkt bei diesen Fotos. Klar, eine gewisse Funktionskleidung ist schon sinnvoll, aber man muss jetzt nicht aussehen wie Daktari oder sonst einer, sondern man kann sich da auch wohlfühlen. Auch mit dem Strandkleid kann man da die Abende verbringen. Und wie gesagt, immer schön Hütchen aufsetzen. Fand ich auch da wieder ganz tolle Bilder, auch von deinen Gästinnen. Die ja zum größten Teil sind Gästinnen, oder?
Genau, also ich habe angefangen, das ist eine ganz schöne Frage, ich habe angefangen, tatsächlich diese Touren nur für Frauen zu machen. Und ne, einfach auch, um zu sagen, hey Leute, das ist kein Rocket Science, ne? Das ist eine total männerdominierte Industrie. Und dann, ne, dann ist da irgendwie so, die denken natürlich alle so, hier das Mädchen Maika da mit ihren bisschen, ne, mit ihren bunten Kleidchen da, naja gut, sind halt keiner so richtig ernst, was ich sehr schön finde. Ja, ich finde es schön, so unterschätzt zu werden.
Hidden
und dann habe ich
halt
gesagt, genau. Und dann habe ich gesagt, nee, ich mache das nur für Frauen. Dann, das ist halt eine andere Dynamik. Ne? Da gibt es einen geschützten Raum so, da geht es selten um Tempo, da geht es selten, also ne, wie schnell Dinge passieren müssen, wie schnell man Dinge lernen muss und so. Da kann man, weißt du, kann man da auch mal schnell im Schlüppi im Camp rumrennen und keinen interessiert es, wenn man da einen Boiler am Hintern hat oder Haare an den Beinen wachsen oder weiß ich nicht was. Ne?
Okay,
so. Und das ist schon ein Unterschied. Wenn dann Männer dabei sind, macht man das einfach nicht. Und mir geht es vor allem darum, dass die Menschen so viel Zeit wie möglich im Moment präsent sind, ohne sich ablenken zu lassen von, was denken andere, bin ich schnell genug, bin ich zu langsam, bin ich nicht perfekt, bin ich dieses oder jenes, worüber die Menschen sich sowieso den ganzen Tag Gedanken machen. Ne? Und das will ich halt alles wegnehmen.
Genau, das ist ja dieser, auch dieser Freiheitsgedanke, der da eine ganz große Rolle bei dir spielt, ne? Frei zu sein.
Super, super wichtig, ne? Ganz ja, genau. Ja. Naja, und dann habe ich festgestellt, in den letzten Jahren habe ich festgestellt, dass ich immer mehr Anfragen auch von Männern bekommen habe, die gesagt haben so, ja, ich würde aber auch so wahnsinnig gerne genau sowas machen, ne? Also schon geführt, weil Botswana ist halt einfach alles wild, ne? Und das ist schon nicht ganz ohne. Und oder mit ihren Frauen kommen wollen oder mit Freundegruppen. Und dann habe ich bin halt ein Mensch, der lieber einschließt als ausschließt. Und dann habe ich gesagt, so komm, ich mache einige Touren auch für gemischte Gruppen. Und dann weiß ich halt, die Dynamik ist eine andere, definitiv. Deshalb bleiben die Frauentouren erhalten. Aber es gibt halt ein paar gemischte Touren. Und da werde ich natürlich auch explizit darauf achten, dass dann nicht wir in diese klassische Rollenverteilung fallen. Ne? Also Uschi schneidet Zwiebeln
das Gemüse.
Und Herbert.
Genau.
Und Herbert macht das Feuer. Also so.
Und Pferd.
Ne, und fährt, genau ist der Punkt.
Okay.
Und das passiert halt rucki zucki, vor allem wenn Menschen sich, in Gegenden bewegen, die sie halt nicht kennen.
Dann passiert das
ganz, ganz schnell.
Und da sollen sich eben auf das Neue einlassen und auch Verhaltensmuster einfach mal und Rollen einfach mal ablegen können.
Genau.
Maika, was mir noch wichtig ist, das ist, du machst ja zudem doch noch auch Coachings, du machst doch noch Unternehmensberatung, hätte ich jetzt fast gesagt. Das wäre mir noch wichtig, dass es heute auch noch mit rüberkommt, weil es ist ja nicht nur, dass du da unten einen Job gefunden hast oder eine Unternehmung für dich gegründet hast, die mit Sicherheit vielleicht auch dem einen oder anderen Mitarbeiter weiterhilft, sondern du machst da noch mehr.
Ja, ich mache da was ganz, 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 ganz Schönes. Irgendwie seit einem Jahr habe ich ein Unternehmen gegründet, das heißt Barefoot Business. Also das ist jetzt hier für den deutschen Zuhörer wahrscheinlich nur inhaltlich interessant. So, ne? Und zwar habe ich gesagt zu euch, ich möchte eigentlich so gerne mehr Botswana, das ist die Mehrzahl von dem einzelnen Botswana-Menschen, ich möchte sehr gerne sehr viel mehr Botswana sehen, die erfolgreiche Unternehmen führen, weil ganz viele Unternehmen, vor allem im Norden von Botswana, wo ich lebe, ganz viele Unternehmen eben von Weißen geführt sind und dann haben die Botswana dann natürlich ihre Jobs, aber ich glaube halt ganz fest daran, dass Demokratien vor allem, ne, groß und stabil und stark bleiben oder werden, wenn die Menschen, die dort originär leben, die Wirtschaft eben dominieren. So. Und das ist im Norden von Botswana nur bedingt der Fall. Und deshalb habe ich eben eine Kooperation gegründet, zusammen mit einem ganz großen Lodge-Anbieter. Also die haben halt Lodges und in die man sich da einbuchen kann und so weiter. Und die haben gesagt, sie wollen gerne dazu genau zu dieser Idee auch beitragen. Und damit kooperieren wir jetzt und haben die erste Kohorte von 18 Unternehmerinnen und Unternehmern, Entrepreneurs, begleitet. Dafür habe ich ein Curriculum aufgesetzt, ein 6-monatiges Schulungsprogramm zum Thema Business Skills mit allem Möglichen, also mit natürlich Leadership, Entrepreneurial Mindset, Finanzen, Tax, also Steuern, Operations,
ja.
Also alles, was dazugehört, um ein Unternehmen erfolgreich zu führen oder erfolgreich zu machen. und haben dazu auch einzelne Experten uns natürlich reingeholt. Ein paar Themen, klar, bilde ich auch selber ab, zusammen mit einer Businesspartnerin noch. Und das ist so irre einfach, was da für Talente schlummern. Also Botswana ist jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, ne, dass die Leute so wahnsinnig entrepreneurial unterwegs sind oder überhaupt so sehr aktiv sind, was das angeht. Und dann die Gems so zu finden, ne, die also die wirklichen Perlen, denen die Unterstützung zu geben, die sie brauchen, um ihre Sachen richtig groß zu machen, das ist so irre und macht so viel Spaß. Und ja, bin ich ganz, ganz dankbar, dass wir irgendwie diese Möglichkeit aufgetan haben. Und jetzt starten wir im Oktober, starten wir die zweite Kohorte und es geht weiter. Wir vertiefen das und macht einfach irre viel Spaß. Super, super schön. Ja, wird auch von der Botswana-Regierung es war auch im Fernsehen dann die Graduation und so. Also die sind alle so stolz, dass sie da dabei sein konnten. Und ja, das finde ich einfach ganz schön für die Leutchen, die da teil waren.
Klasse. Du, dann hast du mir gerade nochmal ein schönes Stichwort geliefert, Fernsehen. Du hast ein Kamerateam vor Ort gehabt.
Ja, ey, das war aufregend. Das war aufregend. Und zwar hat mich, weiß ich nicht, vor einem Jahr oder sowas, hat mich eine Produzentin, hat mir eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, hey, ich habe dich in einem Podcast gehört, das ist ja eine geile Story und so weiter. Ich bin gerade dabei, ein Skript sozusagen auszuarbeiten, oder ich weiß nicht, Konzept, nannte sie das genau, ein Konzept auszuarbeiten für Auswanderer in Namibia. Und ich so, ja, Namibia, ne? Und sie so, ja, aber ich habe ja gesehen, du machst auch Touren in Namibia. Und ich so, ja, aber ich lebe halt nicht in Namibia. Und sie so, egal, das ist so eine coole Story und so, Maika, das müssen wir irgendwie machen und so weiter. Auf jeden Fall hat die das dann durchgekriegt und sie produziert fürs ZDF. Die liebe Maya Dielhen, tolle, tolle Frau auch. Und die hat das dann durchgekriegt, dass das ZDF nach Botswana gekommen ist und Maika Kretschmer da irgendwie porträtiert hat. Ich wäre fast aus allen Wolken gefallen, ja. Und dann haben wir gesagt, naja, oder das ZDF hat dann gesagt, naja, es wäre ganz cool, noch zwei andere Deutsche in Botswana halt zu porträtieren. Das haben sie dann auch gemacht. Meine Freunde Marc und Anja, also die halt auch in Maun leben, da wo ich eben auch lebe. Und dann kam, weiß ich nicht, Ende April kam das ZDF. Bums, waren die da. Haben irgendwie 3 Nächte kamen die mit uns, also mit einer richtig realen Tour und so, ne, kamen die halt in Busch und haben da gefilmt und haben noch einen Tag vorher in Maun uns den ganzen Tag begleitet und so und haben eine ganz, 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 wirklich ganz schöne Reportage erarbeitet oder erstellt oder wie man das dann nennt, geschnitten, die bei Abenteuer Auswandern im ZDF in der Mediathek zu sehen ist. Wurde vor 2 Wochen oder sowas veröffentlicht.
Genau.
Mega. Mega. Ja.
Genau. Da einfach bitte mal reinschauen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist eine spannende Reportage. Lernt mal über Botswana wirklich nochmal sehr viel, aber eben auch über die 3, die dort aus Deutschland gelandet sind.
Ja, total.
Klasse.
War das.
Maika, wir müssen jetzt so langsam zum Schluss kommen.
Ja.
Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Also ich fand es sehr spannend, sehr ausführlich dann letztendlich auch von deinem Leben zu erfahren. Hat mich wieder mal sehr begeistert. Was würdest du denn unseren Hörern nochmal ganz kurz, Hörerinnen und Hörern mitgeben, ganz kurz, was sie lebenstechnisch oder auf ihr Leben bezogen denn machen sollten? Was ist wichtig? Was hat dir letztendlich auch dich dahin geführt, wo du heute bist, zu dieser absoluten Zufriedenheit?
Ich halte es ja gerne mit Pippi Langstrumpf.
Ja.
Ist halt auch, wohnt, glaube ich, eine ganz große Pippi auch so in mir. Und also die steht zum einen natürlich für Authentizität, ne? Also so wirklich so zu sein, wie man ist, wer man ist. Da geht irgendwie kein Weg dran vorbei. Das ist einfach eine Superpower, wenn man das entwickelt. Und ich würde sagen, es ist eine ganz schöne und ganz schwierige Frage. Also ich glaube, darauf kommt es am Ende des Tages an, sich so frei zu fühlen, wie man nur irgend kann, weil dann tut man genau das, was man tun soll, weshalb wir hier sind. Es kommt dann zu einem, wie eben die richtigen Menschen zu einem in das Leben kommen, wenn man an der richtigen Stelle ist und wenn man die auch bleiben, wenn man genauso ist, wie man eben ist. Und genau das, das kann ich nur sagen. Und das ist das, was die Natur mir immer wieder zeigt. Und das sehe ich halt auch bei den Menschen.
Klasse. Sehr schön. Kann ich nur unterstreichen. Ich versuche auch immer, der Rainer zu sein, der ich bin. Alles andere hat keinen Sinn, kann man nicht aufrechterhalten, keine Rollen spielen. Einfach das machen. Und dann, genau, finden sich die Leute um einen herum, die zu einem passen, und dann wird das alles verstärkt. Das ist klasse.
Ganz genau. Und dann macht es alles richtig viel Spaß einfach, ne? Und ganz wichtig, da, wenn ich das noch anfügen darf, weil das Stichwort genau das ist, Spaß haben. Spaß haben, verspielt sein, bisschen kindlich sein und einfach Spaß haben an dem, was man so tut.
Genau. Ja. So, jetzt ist das Glas ist immer mindestens halb voll, ne? Ich bedanke mich bei dir, Maika. Es war wunderschön, den Ausflug durch Botswana. Das kann gut sein, dass wir uns da mal treffen. Jetzt geht es im Winter erstmal nach Tunesien für uns. Das ist jetzt schon mal eingeloggt. Aber wer weiß, wir sind dann noch jung. Ne? Ich bedanke mich nochmal bei dir ganz recht herzlich. Wünsche dir erstmal einen guten Heimflug wieder nach Botswana. Weiterhin alles Gute. Bleib gesund und so munter, wie du eben bist. Ich denke, man sieht sich. Mach es gut. Ciao, ciao.
Herzlichen Dank, lieber Rainer. Es war ein ganz, ganz schönes Gespräch mit dir. Und ja, danke euch allen auch fürs Zuhören. Und ja, hat Spaß am Leben.
So, liebe Afrika-Reisefans da draußen, das war's mal wieder für heute. Es würde mich freuen, wenn euch die 56. Folge ebenfalls nach Botswana entführt hat. Ich hoffe, dass nicht nur meine weiblichen Zuhörer jetzt unbedingt Prada gegen Prado oder eben High Heels gegen High Looks eintauschen möchten. Ich hoffe, ihr kennt alle die Toyota-Modelle, aber naja, wenn nicht, ist auch egal. Gut, denn wie wir ja alle jetzt hören durften, wird wohl diese Möglichkeit, eine sehr familiäre Safari in einem der interessantesten Naturparadiese der Welt zu erleben, auch für gemischte Gruppen geöffnet. Wobei ich allerdings betonen möchte, dass das Konzept Ladies First aus meiner Erfahrung auf jeden Fall ein guter Ansatz ist. Meine Frau Petra hat von mir vor ein paar Jahren zum Beispiel ein Offroad-Training bei einer Instruktorin geschenkt bekommen. Und dass uns im November auch ein weiblicher Guide in die Sahara begleitet, hat die Entscheidung dazu auch erleichtert. Die Sendung, die ihr in der ZDF-Mediathek findet, Abenteuer Auswandern Neustart in Botswana, also ist absolut sehenswert und auf keinen Fall so ein Müll wie manchmal in diesen Krawallsendern, die wir alle kennen. Also sie ist absolut seriös, einfühlsam und natürlich richtig stark auf diese Natur und die Lebensentwürfe ausgerichtet und nicht eben auf das Vorführen der Protagonisten. Ja, und somit möchte ich mich bei euch allen da draußen bedanken, die gerne und regelmäßig am Laberfeuer zuhören, meine Beiträge und Stories in Social Media teilen und mir auf meine Mail schreiben, die hallo@lennyundleute.com heißt. Denn so kommt es dann zu diesen Begegnungen, die uns immer wieder interessante Interviewpartner in mein Studio bringen. Und wenn ihr euren Freunden und Mitreisenden von diesem Podcast erzählt, dann sagt ihnen, sie finden ihn überall auf diesen gängigen Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music und so weiter. Ne? RTL Plus, glaube ich, sogar noch, ja. Wer weiteres über mein Leben und den Podcast erfahren möchte, schaut bei Insta, Facebook oder gerne nämlich auch bei LinkedIn vorbei. Zudem findet ihr bei YouTube immer noch die Roomtour durch unseren Defender, die Landratte, auf dem Kanal von 4x4 Passion. Meine Homepage für weitere Infos findet ihr unter www.lendyundleute.com. Und wer mich live und in Farbe treffen will, der findet mich ab dem 22. August diesen Jahres beim Vanlife Festival auf Ferropolis, dem einmaligen Areal, auf dem uns, ich glaube, 7 Tagebaubagger und Förderanlagen umzingeln und eine herrliche Atmosphäre schaffen. Also ich freue mich schon riesig darauf und würde mich freuen, euch dort zu begegnen. Ne? Einfach mal melden. Ja, und jetzt wünsche ich euch da draußen allzeit gute Fahrt. Immer eine Handbreit Luft unterm Differential. Und wenn ihr jetzt unbedingt mal ins Okavango-Delta fahren möchtet, dann wisst ihr jetzt ja, wie Mann oder Frau oder beide zusammen dahin kommen. Vielen Dank, dass ihr wieder am Laberfeuer mit dabei wart. Es würde mich sehr freuen, wenn wir uns in 14 Tagen wieder hören und allzeit bei Insta und Co. wiedersehen. Bis dahin, eure Landratte.